Transit, der Podcast zur Migrationsgeschichte und zu aktuellen Fragen rund um Flucht und Vertreibung. Herzlich willkommen zur vierten Episode des Podcasts Transit. Mein Name ist Philipp Strobel und gemeinsam mit meiner Kollegin Franziska Lamp sprechen wir in dieser Podcast-Reihe am Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien über aktuelle Fragen der Migrationsgeschichte und der Migrationspolitik. Heute geht es um aktuelle Forschungsperspektiven in der Migrationsforschung. Wir sprechen mit Frau Professor Simone Lessig, der Direktorin des Deutschen Historischen Instituts in Washington. Dieses hat sich ja gerade in den vergangenen Jahren als richtungsweisend in der Förderung von Spitzenforschung im Bereich der Migrations- und Wissensgeschichte erwiesen. Liebe Frau Professor Lessig, herzlich willkommen und vielen Dank für Ihre Bereitschaft, an diesem Podcast mitzuwirken.
Ja, hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Wunderbar. Sie sind nun seit 2015 Direktorin des DHI in Washington. In dieser Zeit haben Sie Forschungsschwerpunkte geformt, die einen nachhaltigen Eindruck in der Forschungslandschaft hinterlassen haben. Allen voran erinnere ich hier an Ihre Tätigkeit im Bereich der Wissensgeschichte. Wie sehen Sie die Rolle des Deutschen Historischen Instituts im Hinblick auf die außeruniversitäre historiografische Spitzenforschung?
Ich denke, wir haben sehr förderliche Rahmenbedingungen an den deutschen Auslandsinstituten, den Instituten der Max-Weber-Stiftung. Wir zum Beispiel in Washington und in Berkeley haben doch sehr nachhaltige Netzwerke aufgebaut über viele, viele Jahre hinweg, schon lange vor meiner Direktorenzeit auch. Und das ist halt schon mal eine gute Ausgangsbedingung, Spitzenforschung zu betreiben. Und auch wenn sich die Forschungslandschaft erfreulicherweise diversifiziert, gehen doch von Nordamerika immer noch ganz besonders kräftige und wegweisende Forschungsimpulse aus. Und dadurch, dass wir auch die größeren Netzwerke der Max-Weber-Stiftung haben, die mittlerweile 11 Institute weltweit betreibt und jetzt seit 2017 auch unser eigenes Pazifikbüro an der UC Berkeley, sind wir wirklich mit so vielen Historikerinnen und Historikern in Kontakt, von denen wir Impulse bekommen auf der einen Seite. Dann haben wir ein sehr umfassendes Stipendienprogramm, von dem wir als Institut mindestens genauso profitieren wie die Stipendiaten, die zu uns kommen, internationale Stipendiaten und Stipendiatinnen. Und wir haben natürlich gute Möglichkeiten, sehr gute Möglichkeiten, auch Konferenzen zu organisieren, die wir immer mit Partnern vorbereiten. Also nie so im eigenen Saft schmoren. Und das alles zusammengenommen ist natürlich ein Privileg, es ist aber auch eine Verpflichtung. Und die Verpflichtung sehe ich darin, dass wir uns tatsächlich bemühen, Themen zu setzen, gemeinsam mit den Partnern neue konzeptionelle Ansätze zu entwickeln. Und dass wir aber auch neue Trends nicht nur in eine Richtung vermitteln, also nicht nur schauen Spitzenforschung in den USA, was können wir davon nach Europa zurückspiegeln, sondern dass wir uns auch auf das besinnen, was in Europa und in Deutschland an Forschung läuft und dies in Nordamerika auch bekannt machen. Und ich glaube, bei der Wissensgeschichte hat das sehr gut funktioniert. Das haben Sie ja erwähnt. Da ist in der Tat nochmal so ein Umdenken auch in die amerikanische Landschaft gekommen, dadurch, dass wir es sehr stark als einen Forschungsschwerpunkt auch hier betrieben haben. Vielleicht auch, weil wir ein paar neue Wege beschritten haben, nicht nur über Konferenzen, über Conference-Panels auf großen Fachtagungen, sondern auch, weil wir eben uns mal gegen eine klassische Buchreihe entschieden haben, die immer sehr lange braucht, bis sie überhaupt in Gang kommt und dafür akademische Blogs aufgesetzt haben, die relativ schnell, flexibel neue Themen setzen können und auch geeignet sind, ja, neue Netzwerke zu knüpfen.
Ja, vielen herzlichen Dank. Seit 2018 haben Sie mehrere Konferenzen zum Thema Transit abgehalten. Was bedeutet der Begriff für Sie, vor allem jetzt im Zusammenhang mit Migration, Flucht und Vertreibung? Und wie kann man das Konzept von Transit in der Forschung nutzen? Was kann da beispielsweise unsere moderne Gesellschaft daraus lernen?
Ja, vielen Dank, dass Sie das ansprechen. Also unsere Gruppe und unsere Forschungen unter dem Titel in Global Transit gehören irgendwie auch in diese Kategorie, die ich gerade erwähnt habe, ne? Wo wir versucht haben, Themen zu entwickeln und dabei beidseits des Atlantiks schon vorhandene Forschung aufzugreifen, aber tatsächlich nochmal neu zu lesen, neu zu rahmen. Und auch mit den Formaten, in denen wir diese entwickeln, sehr kreativ zu sein. Also das reichte von Konferenzreihen über Workshops, Online-Workshops während der Pandemie, die dann auch regelrechte Arbeitstreffen geworden sind, also dem Titel da alle Ehre machten. Und wir haben da tatsächlich eine Dynamik erreicht, ein internationales Netzwerk geschaffen, einen Zuspruch auch erfahren, mit dem wir selber nicht gerechnet hatten, muss ich sagen, und dass man mit klassischen Programmen auch tatsächlich eher selten erreicht, ne? Wo man eine Konferenz macht und dann geht es weiter. Das ist hier, was wir jetzt entwickelt haben unter dem Begriff in Global Transit, ist tatsächlich ein sehr nachhaltiges Forschen, was aber eben Forschen andererseits, zum Beispiel bei so einem deutschen Sonderforschungsbereich, ortsverteiltes Forschen ist, was tatsächlich auch über Grenzen geht und über einen längeren Zeitraum Menschen zusammenbringt, die ein ähnliches Forschungsinteresse haben. Ja, der Begriff steht für die doch überwiegend unfreiwillige Existenz von Individuen oder Gruppen zwischen unterschiedlichen kulturellen, politischen und geografischen Räumen. Also für eine Lebenserfahrung des Dazwischen, in der Menschen Vertrautes zurücklassen müssen. Und in der das Neue für sie noch ja so vergänglich, unsicher und unberechenbar ist, dass sich Vertrauen in die Zukunft oder Planungen für die Zukunft nur sehr schwer entwickeln können. Und das zeigt schon, also in der Kategorie Transit verschränken sich halt Raum und Zeit. Und das sind zwei Kernkonzepte der Geschichtswissenschaft auf eine sehr spezifische Art und Weise. Und das heißt, wir konzentrieren uns auf bisher wenig untersuchte Phänomene und Repräsentationen des Lebens in Zwischenräumen. Und es hat uns selber überrascht, wie wenig das bisher dezidiert als eine spezielle Phase von Migrationsprozessen auch in der historischen Forschung abgebildet ist. Also es sind halt Zeiten und Räume, in denen es schwer, ja eigentlich fast unmöglich gewesen ist, Zugehörigkeiten zu definieren und in denen die Menschen halt mit Übergängen verschiedenster Art zurechtkommen mussten, biografischen, kulturellen, ökonomischen, sozialen, generationellen. Und ich glaube, die aktuelle Relevanz springt da sofort ins Auge. Also was wir damit mit unseren historischen Forschungen leisten können, ist, glaube ich, zu sensibilisieren für die Ausnahmesituation, in der sich sehr viele Migrantinnen und Migranten über teilweise lange und auch durchaus formative Phasen ihres Lebens befinden. Und ich sagte das schon, also vielfach unfreiwillig, auf der Flucht vor Krieg und Vertreibung, Klimakatastrophen, Armut und Hunger oder auch in Anführungszeichen nur auf der Suche nach einem menschenwürdigen Leben. Und also wir sehen halt, dass mehr Menschen denn je zuvor im globalen Transit gefangen sind und dass die Mehrzahl der Menschen tatsächlich auch gestrandet ist in Ländern, die sie ursprünglich wahrscheinlich nicht auf ihrem Plan hatten und in denen sie sich halt auch fremd ausgeliefert und ohne Zukunft fühlen. Und also was Menschen in Bewegung bringt und was sie zwingt, ihre angestammte Heimat zu verlassen und was sie zwingt, sich dann im Transit zurechtzufinden, das verändert sich historisch. Aber bestimmte Phänomene treten halt in allen Epochen der Menschheitsgeschichte mehr oder weniger stark hervor, wobei, also Sie sprechen jetzt oder fragen für die Zeitgeschichte, wir uns, glaube ich, einig sind, dass also sowohl die quantitativen als auch die transregionalen Dimensionen von Migration und damit auch von Phasen des Transits und Formen des Transits sich im 20. und 21. Jahrhundert nochmal deutlich verändert haben. Also die haben halt quantitativ und in ihren räumlichen Dimensionen eine ganz neue Stufe erreicht. Und ich denke, dass es auch für uns heute interessant und wichtig sein kann, herauszufinden, wer das Schicksal von Migranten in solchen Situationen beeinflusst hat und wie, welche Rolle Grenzregime gespielt haben, wie sich Menschen versucht haben, in solchen Ausnahmesituationen Würde zu bewahren, wie sie Handlungsmacht versucht haben zu schaffen, wie sie Resilienz gebildet haben, wie solche Erfahrungen, Transiterfahrungen und Transiterinnerungen das Leben dann auch in den Ländern prägen, in denen sie gegebenenfalls glauben, eine neue Heimat gefunden zu haben. Auch die Frage, wie lange die Erinnerung an den Transit lebendig bleibt, wie lange sie sie begleitet und was das dann auch für die jeweiligen Aufnahmegesellschaften betrifft. Das sind so einige Fragen, von denen ich der Meinung bin, dass sie schon sehr aktuell auch relevant sein können.
Ja, vielen herzlichen Dank. Das ist sehr interessant. Danke auch für den Einblick in das, was, wo Sie gerade dran sind oder was, das, was gerade zum Thema Transit gemacht wird. Vielleicht noch kurz die Frage, können Sie uns noch einen kurzen Einblick geben, worin besteht Ihrer Meinung nach Bedarf für zukünftige Analysen von Transit?
Also bevor ich den Bedarf zum Bedarf komme, vielleicht noch mal kurz, was wir tatsächlich also neu eingebracht haben, weil es wäre natürlich vermessen, jetzt zu sagen, es hat sich vor uns niemand mit Transit beschäftigt. Die Exilforschung hat das getan und natürlich hat auch die Holocaust-Forschung damit schon sich beschäftigt. Ich glaube, was wir neu eingebracht haben mit unserer Gruppe, ist zum einen die globale Dimension sehr ernst zu nehmen. Und dass wir in dem Zusammenhang eben auch auf also die Holocaust-Forschung und die Empire-Forschung stärker verzahnt haben. Das heißt also auch postkoloniale Perspektiven auf Flucht und Vertreibung europäischer Juden und andere NS-Verfolgter eingebracht haben. Und wenn Sie sich so die ältere Exil- und Diaspora-Forschung anschauen, dann hat die sich doch vornehmlich auf Emigrationsländer ausgerichtet, die für europäische Juden und für politisch Verfolgte zu den attraktivsten gehörte, soweit man bei Flucht und erzwungener Auswanderung überhaupt von Attraktivität sprechen mag. USA, Vereinigtes Königreich, Palästina und also sieht man von dem relativ gut erforschten Zufluchtsort Shanghai ab, der ungefähr 18.000 Juden Sicherheit bot. Also wussten wir doch noch relativ wenig über Transiterfahrungen in anderen Ländern wie Indonesien, Indien, Kenia, ne? Und also in Kenia oder Indien zum Beispiel wurden die in Deutschland rassisch verfolgten Juden als Weiße, das heißt als Vertreter der europäischen Kolonialelite und damit als Teil einer privilegierten Rasse und Kultur gesehen und also oft auch von den Briten dazu verpflichtet, sich entsprechend zu verhalten. Und das hat dann wiederum Vorbehalte, Abwehr und Antisemitismus unter Gruppen geschürt, die schon länger ansässig waren, aber sozial unterprivilegiert, so wie die Inder in Kenia zum Beispiel. Und dann nach Kriegsausbruch änderte sich die Konstellation wieder, dann wurden die Geflüchteten plötzlich mit einer anderen Primärzuschreibung konfrontiert. Für die Alliierten waren sie jetzt überwiegend Deutsche, das heißt potenzielle Feinde, die erstmal als Enemy Aliens eingestuft und teilweise interniert wurden. Und wieder anders stellte sich dann die Konstellation im Kontext antikolonialer Bewegungen dar. Also diese ganze Komplexität, sage ich mal, Konstellationen, in denen sich Geflüchtete aus dem nationalsozialistisch beherrschten Europa befanden, die haben wir halt durch diese Orientierung auf globale Perspektiven des Transits, glaube ich, nochmal ganz anders wahrnehmen können. Das Zweite ist, wir haben dadurch auch uns viel stärker mit einfachen Menschen beschäftigt, also jenseits der intellektuellen Eliten, die so für die klassische Exilforschung, auch für die literaturwissenschaftliche Exilforschung sehr wichtig waren. Und wir haben dadurch auch, glaube ich, eine große und wichtige Gruppe in den Blick bekommen, die als eigenständige Akteure wenig Beachtung gefunden hatten, nämlich Kinder und Jugendliche, also jenseits von Kindertransporten, die als eigenständige Forschungsthemen natürlich vorher schon beforscht worden sind. Aber jetzt gerade durch die Orientierung auf Transit ist eben nochmal sehr deutlich geworden, dass nicht wenige Jüdinnen und Juden im Kindesalter ihre Heimat verlassen haben und erst als Erwachsene wieder festen Boden unter die Füße bekommen haben. Das heißt, das bedeutet essentiell, die haben eine ganze Lebensphase im Zwischenraum verbracht und welche Implikationen das hatte und welches Wissen sie in der langen und spezifischen Migrationssituation aufgenommen haben, das haben wir halt jetzt begonnen zu erforschen. Und wir haben eben auch, und das wäre, glaube ich, der Punkt, den ich auch ganz wichtig finde, durch diese Fixierung auf Transit, also nicht nur Emigration, sondern tatsächlich, was passiert zwischen dem Weggehen und dem irgendwo fest ankommen, so klassische Zäsuren ja transzendiert, aufgelöst, überschritten. Also für viele derer, die in kolonial geprägte Transitländer zum Beispiel, die es dahin verschlagen hat, für die war eben 1945 noch nicht alles vorbei. Und während so junge Juden wie Guy Stern, Stefan Heim oder Henry Kissinger als amerikanische Staatsbürger, als Teil der alliierten Truppen nach Europa zurückkamen, hat eben für diejenigen, die in Shanghai oder Indien gestrandet waren oder von den sowjetischen Besatzern Polens nach Osten deportiert worden waren, vieles nochmal von vorne angefangen. Also die waren halt 1945 längst noch nicht angekommen, mussten sich ganz neu wieder umsehen nach Ländern, die bereit waren, sich aufzunehmen. Und auch das hatte eine globale Dimension. Und also von daher hat Transit geholfen, auch nochmal zeitlich das Interesse der Forschung zu weiten. Und ja, ganz pragmatisch, was wir neu gemacht haben, war halt dieses Vernetzungsformat, dass wir also über einen längeren Zeitraum eine relativ große und stetig wachsende Gruppe von interessierten Historikerinnen und benachbarten, also Angehörigen benachbarter Disziplinen zusammengebracht haben. So, jetzt komme ich aber zum Bedarf. Und der Bedarf, ja, der leitet sich schon daraus ab, dass die historische Fluchtforschung und Flüchtlingsforschung ein relativ junges Feld ist innerhalb der Migrationsforschung. Auch das eigentlich erstaunlich, wie wenig es wirklich dezidiert in der Geschichtswissenschaft zur Geschichte von Flüchtlingen an Forschung gibt. Und da ordnet sich halt die Forschung zum Transit ein. Und wir sehen die Forschung, die wir jetzt schon geleistet haben zum globalen Transit von Juden, da eigentlich nur als einen Anfang, wenn man so will, als Case Study, um auch als, also für andere Epochen und andere Themen historischer Flüchtlingsforschung Transit als eigenständiges Forschungsgebiet zu kartieren. Das ist, glaube ich, da, wo wir jetzt stehen, ne? Also die Vertreibung ethnischer, religiöser oder nationaler Gruppen, die in der Zwischenkriegszeit schon begonnen hatte, entwickelte sich halt dann nach 1945 zum globalen Phänomen. Und allein dadurch wurde halt dieses Leben im Transit infolge von territorialen Verschiebungen, anschließenden Bevölkerungstransfers, Fluchtbewegungen, Vertreibungen, auch in meist kolonial geformten Regionen wurde Transit halt zu einer immer wiederkehrenden, wenn auch immer wieder neu geformten Erscheinung. Und ich meine, Indien, Pakistan ist ein Beispiel, Palästina, das Dauerleben faktisch in Flüchtlingslagern ist ein anderes Beispiel. Das heißt, die Forschung zu Transit und zur Bewegung in solchen Zwischenräumen, die kann eigentlich nicht bei der Geschichte des Holocaust und der Geschichte der Juden stehen bleiben, sondern kann bestenfalls der Anfang sein und vielleicht eine Brille, mit der man bestimmte Fragestellungen noch ein bisschen schärfer wahrnimmt, die aber dann eben auch auf andere regionale und zeitliche Kontexte angewendet werden sollten.
Ja, vielen Dank. Kommen wir vielleicht noch zu einem Punkt, den Sie vorhin schon anklingen haben lassen. Als Sozialhistorikerin beschäftigen Sie sich in Ihren Forschungen ja unter anderem auch mit der Frage der historiografischen Repräsentation historischer Akteurinnen und Akteure, die ansonsten vergessen werden würden, da sie nicht der kulturellen politischen Elite angehört hatten. Welche Herausforderungen bringt Ihrer Meinung nach die historische Migrationsforschung mit sich, gerade wenn es um die Sichtbarmachung solcher Biografien geht?
Ja, danke für die Frage. Also in der Tat schreiben wir die Geschichte des Transits und der Migration mit einem akteurszentrierten Ansatz. Das heißt also, wir wollen nicht nur wissen, wie Staaten und Gesellschaften die Migrationen aufgenommen haben, mit denen Migrantinnen und Migranten umgingen, sondern wir sehen die Geflüchteten selber als historische Akteure, die mit Handlungsmacht ausgestattet waren, die sich Handlungsmacht erstritten haben und die ihre vielfach von außen oder von oben beschnittene historische Agency auf je unterschiedliche Weise auch genutzt haben. Und die Herausforderung besteht natürlich darin, dass genau diese Gruppen keine Quellen oder selten Quellen produzieren, wie wir sie als Historiker so klassisch als Quellen definiert haben. Und es wirklich einige Mühe bereitet, auch Zeugnisse der Geschichte zu finden. Ich meine, Quellen sind nun mal so das Brot und Butter des Historikers und der Historikerin. Und wenn es uns schwerfällt, Zeugnisse zu finden von scheinbar namenlosen Akteuren, erst recht so im Dazwischen, ne, in solchen Phasen des In-Between-Lebens und also Quellen, die im Prozess des historischen Geschehens und oft ohne festen Ort geschaffen oder zusammengetragen wurden, das ist schon schwierig. Das ist auch eine methodische Herausforderung. Und wir profitieren sicherlich von dem Material Turn und der wachsenden methodischen Sicherheit im Umgang mit materieller Kultur, mit Objekten, auch mit dem Visual Turn, da wo zum Beispiel Fotos auch gemacht wurden, wobei auch das wiederum eher etwas ist, was für Menschen oder für soziale Gruppen zutrifft, die dann doch zumindest über ein bisschen finanziellen Rückhalt verfügten. Aber das insgesamt, dass wir da methodisch sicherer werden in der Geschichtswissenschaft, mit Objekten umzugehen, mit Zeichnungen, die zu interpretieren und dergleichen. Das hilft. Was auch hilft, sind die Fortschritte in der digitalen Geschichtswissenschaft. Also zum Beispiel Linked Data, Verknüpfung von Personendaten, die zumindest stärker auch im Netz verlässlich zugänglich sind. Schiffs- und Einwanderungslisten zum Beispiel. Sodass also so namenlose Menschen so häufiger als zuvor ein Gesicht und eine Geschichte bekommen. Aber nach wie vor ist das eine große Herausforderung. Wir planen auch für nächstes Jahr so eine Tagung, in der wir uns mit Archives of Transit und Archives in Transit, also faktisch Quellen, die im Prozess entstanden sind, beschäftigen und wie und wo man da jenseits der klassischen Archive auch als Historiker fündig werden kann. Und damit verbindet sich allerdings dann auch noch eine zweite große Herausforderung, die ich sehe, also das Verhältnis von Geschichtswissenschaft und Aktivisten. Also viele dieser alternativen Quellensammlungen, Archive, digitalen Portale und so weiter, die sind halt von, ich sag mal, Betroffenen, von Aktivisten erstellt worden, weil sie eben diesen Mangel, diese Lücke in klassischen Archiven, Bibliotheken, Forschungsbibliotheken auch gesehen haben. Und also generell habe ich so den Eindruck, dass die früher sehr scharf gezogenen Grenzen zwischen Forschung und Aktivismus, dass die so ein bisschen verschwimmen in einer jungen Generation von Forschenden. Und wir, glaube ich, neu nochmal definieren müssen, wo beginnt Forschung und sind die klassischen Standards, nachprüfbare Erkenntnisgewinnung in Gefahr. Und also ich bin da durchaus sehr offen und ich sehe, dass also viele Quellen, die wir jetzt nutzen können, wir ohne Aktivisten nie zur Verfügung hätten. Und das ist gut und das ist wichtig, aber die Mitwirkung von Bürgerwissenschaftlerinnen und Bürgerwissenschaftlern an der Erschließung und Digitalisierung von Quellen finde ich einen ganz wichtigen Fortschritt. Aber auch das zwingt uns als Forschende nochmal sehr klar zu definieren, wie unsere wissenschaftlichen Standards vielleicht an diese neuen Situationen auch anzupassen sind und wo sie unhintergehbar bleiben. Aber wir haben übrigens auch, habe ich ganz vergessen, wir haben übrigens auch für den Deutschen Historikertag im September tatsächlich eine Sektion genau zu diesen Fragen, wie Quellen der Migration und Quellen in Migrationsprozessen, natürlich auch, wenn man für die Geschichte der Gegenwart das durchdenkt, wie wichtig soziale Medien geworden sind und inwieweit wir soziale Medien auch als Quellen für Migrationsgeschichte zum Beispiel nutzen können. Also da steckt sehr vieles an methodischen Herausforderungen, aber auch an großen Chancen drin und die wollen wir gerne auch in Leipzig auf dem Historikertag besprechen, auch mit Studierenden übrigens und mit Schülerinnen und Schülern, nicht nur mit unseren Fachkollegen.
Das ist eine sehr wichtige Information für unsere Hörerinnen. Vielen Dank. Eine abschließende generelle Frage würde ich Ihnen jetzt zum Schluss gerne noch stellen. Wie sehen Sie die Zukunft der historischen Migrationsforschung? Welche Themen abseits von Transit und In-Betweenness werden die historische Migrationsforschung in Zukunft dominieren?
Also das ist jetzt eine sehr persönliche Einschätzung von mir. Also ich sehe die spannendsten Entwicklungen am Schnittpunkt von anderen Forschungsfeldern mit der Migrationsgeschichte. Also wir selber haben ja, also wir, wenn ich sage wir, dann meine ich unser ganzes Team hier am DAI Washington, einschließlich unseres Standorts an der UC Berkeley in unserem Pazifikbüro, in den letzten Jahren zum Thema Migrant Knowledge gearbeitet, also Wissen, das vor allem aber von Migrantinnen und Migranten geformt, geschaffen, übersetzt, in neue Kontexte eingeschrieben worden ist. Also da haben wir faktisch den Schnittpunkt von Migrationsgeschichte und Wissensgeschichte. Wenn man so will, also an diesem Schnittpunkt Forschung angesiedelt. Ein weiteres ein weiterer Schnittpunkt, den wir auch bei uns aktuell am Institut ausgestalten, ist der zwischen Migrationsgeschichte und Infrastrukturforschung. Ich sehe Migration als ja eine Chance für Empowerment auch für unterprivilegierte und scheinbar nicht mit Handlungsmacht ausgestattete Gruppen, wie, habe ich schon genannt, Kinder, Jugendliche, auch Frauen in der historischen Perspektive. Ja, der Schnittpunkt von Empire bzw. Kolonialgeschichte und Migrationsgeschichte ist ein sehr spannender, auch Migrationsgeschichte und Memory Studies. Und nicht zuletzt der Schnittpunkt von Migrationsgeschichte und Umweltgeschichte, Geschichte des Anthropozäns und also damit klimabedingte Migration. Meines Erachtens ein Thema, was in der Zukunft noch an Bedeutung gewinnen wird. Ja, damit im Zusammenhang denke ich, ein zweiter Aspekt, den ich spannend finde, Migrationsgeschichte mit der Geschichte der Meere zusammenzubringen. Also Oceanic Studies. Denn also Meere waren auch historisch viel mehr als nur eine Ansammlung von Wasser. Die waren seit Menschengedenken Schauplätze von Wanderungsbewegungen und wir als Institut zum Beispiel haben uns jetzt ja durch den neuen Standort in Berkeley stärker auch dem Pazifik zugewandt und also das als eine Region, die im Moment so in geostrategischen Überlegungen eine große Rolle spielt, aber zumindest für Deutschland kann ich das sagen, in der historischen Forschung eher unterbelichtet ist. Und da gibt es also, glaube ich, noch sehr vieles zu erforschen, wenn man etwa an das Zeitalter des Imperialismus denkt und die erste Blütezeit der chinesischen Diaspora in Südostasien und den Amerikas, dann gibt es dort durchaus spannende Forschungen, die noch viel Potenzial haben. Und ich glaube auch, dass jetzt eher so ein methodisches, so eine methodische Reflexion, wer mich kennt, wird sich jetzt nicht wundern, weil ich schon seit längerem auch die digitale Geschichtswissenschaft versuche zu fördern und ich denke, dass die Nutzung digitaler Methoden gerade für die Migrationsgeschichte ganz große Chancen bietet, weil sie uns eben neue Quellenbestände erschließen hilft und auch den Zugang zu großen Gruppen von Migrierenden ermöglicht, die früher so im Dunkeln der Migrationsgeschichte bleiben mussten, weil einfach eine große Masse von Daten für einzelne Forschende gar nicht zu erschließen war und wir jetzt, also die digitale Geschichtswissenschaft jetzt so weit entwickelt ist, dass wir uns Punkten nähern, wo ich glaube, dass die Verknüpfung von Daten uns da wirklich die Chance bietet, nochmal neue Einsichten zu haben, inwieweit auch Artificial Intelligence hilft, vermag ich im Moment im Großen und Ganzen noch nicht zu sagen. Also mir persönlich ist das, was jetzt so stark diskutiert wird, noch ein bisschen zu unausgegoren und zu fehleranfällig. Ich habe das mal so ein bisschen ausgetestet. Aber wenn ich zum Beispiel an automatisierte Transkriptionen denke, und die lernenden Systeme, was ja auch eine Form von KI ist, da könnte ich mir einiges vorstellen, was möglich ist, wenn wir da auch Unterstützung bekämen von, ja, vielleicht sogar Firmen, die selber KI entwickelt haben, aber auf jeden Fall auch von Forschungsförderorganisationen, wie also solche auf der einen Seite sehr großen Quellenbestände, wie zum Beispiel Auswandererbriefe, die aber in sich sehr heterogen sind und also Ansprüche stellen an diese lernenden Systeme, die im Moment einzelne Forscherinnen und Forscher auch noch nicht befriedigen können. Da ist also noch ein großes Feld, da gibt es viele Entwicklungsmöglichkeiten, Potenziale, die aber eben auch gehoben werden müssen, von denen die Migrationsgeschichte in Zukunft profitieren kann, wenn es uns gelingen sollte, da auch entsprechende Forschungsförderung zu bekommen, um diese neuen technologischen Möglichkeiten ausschöpfen zu können. Da ist noch so eine Lücke zwischen dem, was man sich technisch vorstellen kann und dem, was wir im Moment in der Lage sind zu nutzen. Ja, das sind vielleicht so diese drei Punkte, die ich sehe. Also zum einen die Schnittpunktforschung, also an die Zusammenführung von Migrationsgeschichte mit anderen sehr spannenden und sehr dynamischen Forschungsgebieten, wie zum Beispiel Umwelt- und Klimaforschung oder die Wissensgeschichte. Das zweite, die Oceanic Studies und die Migrationsgeschichte noch stärker zusammenzubringen. Und das dritte, eine kluge Nutzung von digitalen Methoden und Quellen.
Liebe Frau Lessig, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben. Das war heute eine sehr spannende und vor allem auch sehr erhellende Folge. Und es war für uns besonders interessant zu sehen, was Sie in den vergangenen Jahren getan haben und auch noch machen werden am Deutschen Historischen Institut in Washington. Wir freuen uns also schon sehr auf weitere Forschungs- und Förderaktivitäten des DHI.
Ja, ich auch. Ja, also vielen Dank für die Einladung. Es hat mir Spaß gemacht. Ich war gerne mit Ihnen hier im Gespräch und wollte auch nochmal betonen, wir am DHI, wir profitieren natürlich ungemein von den vielen klugen Köpfen, die zu uns kommen für Konferenzen als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, von Stipendiatinnen und Stipendiaten, Gästen. Also wir sind sozusagen so ein bisschen auch ein oder sehen uns als ein intellektuelles Powerhouse, was aber nicht aus sich selber leben kann, sondern was tatsächlich nur dann auch Impulse geben kann, wenn wir offen bleiben und Impulse aufnehmen. Und insofern ja, freue ich mich auch, dass dies gesehen wird und dass Sie uns auch helfen, diese Impulse zu geben über diese Formate, auch wie Sie sie entwickelt haben. Dankeschön.
Sehr gerne und ebenfalls vielen Dank. Das war's von der vierten Episode des Podcasts Transit. Bis zum nächsten Mal.